Weißt du schon? Die Arbeitswelt und Jobs ändern sich. Neue Skills schaffen Entwicklungsmöglichkeiten für dich. Durch das Erlernen neuer Kenntnisse verschaffst du dir ein geiles Gefühl. Denn Wissen macht stark, resilient, schlau und glücklich. Wir, die Haufe Akademie, begleiten dich dabei mit einem umfassenden Weiterbildungsprogramm. Nimm deine Zukunft selbst in die Hand und suche dir aus über 2300 Themen dein passendes Haufe Akademie-Angebot. Denn Weiterbildung wirkt und du kannst gechillt sagen, ich weiß.
Was hältst du von der?
Ach, ich weiß ja nicht.
Boah, nee, lass uns nochmal weiter gucken.
Hallo und herzlich willkommen bei Hilfe Motorrad gesucht, dem neuen Podcast, um euch da draußen zu helfen, vielleicht einen kleinen Denkanstoß zu kriegen, das richtige Motorrad für dich zu finden. Völlig egal, ob du Fahranfänger bist oder ob du Neueinsteiger, Alteinsteiger, wie auch immer. Wir geben dir einen guten Hinweis, was wir aus unserer eigenen Perspektive denken. Ein gutes Motorrad für deine körperliche Situation, groß, klein, was auch immer, ein gutes Motorrad wäre. Und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von mir, dem Brian, dem Fry.
Hallihallo.
Und der Sabrina.
Hallöchen.
So, um uns mal kurz vorzustellen. Mein Name ist Brian, ich bin 37 Jahre alt, habe mehrere Jahre Motorraderfahrung und diverse Motorräder besessen. Da ich selten ein Motorrad lange behalte, wechsle ich sehr viel und habe dadurch viel gefahren. Der Fry, der hier zu meiner Linken sitzt.
Ja, weil das hier im Bergcast veröffentlicht wird, muss ich, glaube ich, nicht so viel erzählen, was mir persönlich ganz gut passt. Der eine oder andere kennt mich ja. Und deswegen würde ich jetzt mal weiterleiten an Sabrina. Die sie aber kurz vorstellen darf.
Ich bin jetzt im Bergcast auch nicht ganz unbekannt. Deswegen, man weiß, glaube ich, dass ich auch schon das ein oder andere Motorrad in meinem Leben besessen habe. Vorwiegend vielleicht von Honda. Nicht nur, aber vorwiegend. Ja, und dass ich dann doch vielleicht eine ziemliche Leidenschaft für das ganze Thema entwickelt habe und das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen kann, weil kleiner, weil weiblicher als die anderen beiden.
Genau. Und ja, ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein, dass wir mal voll durchstarten hier mit dem ersten Profil. Wie seht ihr das?
Genau, ja. Ich würde vielleicht ganz kurz, wir machen heute mal zur Abwechslung drei Profile, sonst wollen wir immer nur eins machen, einfach um uns vorzustellen. Jeder von uns dreien hat heute quasi ein Szenario, das seiner eigenen Situation so ein bisschen entspricht, vorgeschlagen. In Zukunft werden es aber komplett fiktive Szenarien oder welche, die ihr uns quasi vorschlagt. Also schickt uns gerne Vorschläge an
jay@bearsontour.de.
Das war so klar. An fry@bearsontour.de oder per Instagram oder wie auch immer, die Instagram-Kanäle verlinken wir wie immer in den Shownotes. Genau. Wer will denn von euch anfangen?
Ja, ich würde sagen, um mal so ein bisschen auf mein eigenes Haupt zu tätscheln, die Idee kam von mir. Ha! Deswegen fange ich auch an.
Gut.
Ja, um mein eigenes Profil zu nehmen. Brian, 37 Jahre alt, erfahrener Fahrer, 1,87 groß. Und wir haben uns ja gegenseitig nette Nachrichten geschickt. Hier meine kurze Beschreibung. Sucht Vierzylinder zum sportlichen Fahren, eher Hausrunde, weniger Langstrecke. 4.000 Euro zur Verfügung. Let's go.
Ja, bitte, Ladies first natürlich.
Na gut, ich habe mir gedacht, weil du ja relativ groß bist, will ich dich jetzt nicht unbedingt auf eine Supersportler zwängen. Weil man weiß ja, dass es in Schweden auch relativ viel geradeaus geht. Also ich habe jetzt gerade geoutet, habt ihr aber auch selbst, weil ihr nebeneinander sitzt, dass du auch in Schweden lebst. Und ich wollte dir das einfach nicht zumuten, dich dann da auf langen Geraden irgendwie auf eine Supersportler zu drücken. Und deswegen habe ich so an ein etwas potenteres Naked-Bike gedacht. Da wir aber ja auch die Einschränkung mit den 4.000 Euro haben, kann ich natürlich jetzt keine von den aktuellen Hyper-Naked-Bikes nehmen und habe mich daher, und ja, in dem Fall werde ich jetzt einfach meinem Ruf der Honda-Süchtigen gerecht und habe mich für eine 900er Hornet entschieden, die SC48. Hat einen Fireblade-Motor verbaut, ist aber ein Naked-Bike. Die gibt's, habe ich mal so geguckt, schon ab knapp unter 3.000 Euro natürlich auch deutlich teurer, was aber noch so ein bisschen den Raum lässt, dass du dir vielleicht Riser und einen breiteren Lenker verbauen kannst, was ich bei dem Moped absolut grandios finde, wenn die einen breiteren Lenker drauf hat, weil das Handling dann einfach herausragend wird.
Hattest du die Möglichkeit, das Motorrad schon mal selber zu fahren?
Ja. Also für mich war es ja ein bisschen üppig.
Ja, es ist ein sehr geiles Gefühl, weil ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, die 600er zu fahren. Und ich weiß, dass die 900er noch mal ein bisschen spritziger ist, aber vom Fahrhandling her ist die 600er auf jeden Fall schon eine geile Wucht, muss man wirklich sagen.
Ja, und wie gesagt, die 900er einfach mit dem Fireblade-Motor ist brachial.
Ja, dann kann ich direkt im Prinzip dazu springen. Wir haben ja auch so ein bisschen gesagt untereinander, dass jeder auch seinen eigenen Vorschlag bringt, was er sich selber empfehlen würde. Und da kann ich schon direkt sagen, du hast genau ins Blaue getroffen, war nämlich auch mein Vorschlag.
Nein!
Ich würde für mich selber tatsächlich, ohne zu lügen, die 900er Hornet kaufen wollen, weil das einfach ein geiles Motorrad ist und ich es wirklich sehr, sehr mag. Und von daher war dein Vorschlag im Prinzip mein Vorschlag und ich brauche ihn nicht mehr zu erzählen.
Das geil. Ein
Podcast etwas.
Ja, ich habe eine andere Herangehensweise. Und zwar, also sportliches Fahren kann ja erstmal alles sein. So, ich kann ja auch sportlich Offroad fahren, ich kann sportlich Rennstrecke fahren. Jetzt weiß ich allerdings, dass Brian etwas, sagen wir mal, Angst vor Wind hat. Und deswegen ganz gerne Motorräder mit Scheibe fährt.
Ja.
So, also ne, wenn ich dann an die ER5 denke, da willst du noch die alte Scheibe von mir haben, am besten die größere. genau, weil der ist nämlich ein bisschen, also der drückt der Wind so und der gute Brian ist ein bisschen schwach auf der Brust und dann wird er mal so hinten gedrückt und das mag er nicht so.
Das Fett schlabbert so im Wind.
Genau, das wackelt dann alles so, die Fettarme. Und deswegen hatte ich überlegt, erst eine CBR fürs sportliche Fahren, aber du bist ja relativ groß und die Sitzhöhe ist relativ, also als du auf meiner saß, auf Lizzie saß, das sah prinzipiell schon gar nicht so schlecht aus, aber das mit dem Kniewinkel, da bist du ja auch mal ein bisschen so. Mhm. Und deswegen habe ich überlegt, ob vielleicht eine Honda VFR 800F was für dich wäre. Die ist auch ein bisschen Sporttourer-mäßig angehaucht. Vier Zylinder, so wie du es wolltest. Zum sportlichen Fahren, auch wie du es wolltest.
Kein Reihenvier.
Kein Reihenvier, genau. Aber die Sitzhöhe ist ein bisschen höher als bei der CBR, dass dir vielleicht zugutekommt. Jetzt nicht unbedingt viel, das sind vielleicht so 2 Zentimeter. Hm. Aber das wäre auch eine Möglichkeit. Und die gibt es auch schon für relativ schmales Geld.
Also an die, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, da ich ja selber, wie schon erwähnt, sehr auf den Vierzylinder, auf den Reihenvierer fokussiert war. Und die VFR ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Tipp, den ich tatsächlich mal irgendwie reinschauen werde. Also ich wusste, dass sie in dem Preisbereich unterwegs ist, da ich mich ja selber auch so ein bisschen informiert habe. Der Fry zeigt mir hier gerade sehr schöne Bilder.
Ja, aber die neuere, die ist, das ist ja leider nicht so richtig im Preisbereich.
Ja, aber schönes Rot, schön feurig. Ich finde es auch schön, dass alle drei Vorschläge Honda sind. Wir outen uns hier ganz dezent so als Markenbotschafter. Wir werden natürlich bezahlt, von daher sorry. Nein, ich hoffe natürlich, dass wir hier noch andere Vorschläge haben, die nicht aus dem Hause Honda kommen. Aber das wird sich wahrscheinlich mit dem nächsten Profil dann zeigen.
Ja, Sabrina, mach du doch mal dein Profil.
Ja, mein Profil ist, wie ja einige vielleicht im Rahmen diverser Podcasts schon mitgekriegt haben, dass ich aktuell ein bisschen gehandicapt bin. Nicht durch mein Handicap, das ich immer habe, dass ich einfach ein Zwerg bin. Also ich suche hier was quasi für eine 33-jährige Frau, die 1,63 klein ist und relativ leicht. Das heißt, ne, das Ding drückt es auch nicht unbedingt gut ins Federbein. Die Erfahrungen hat, aber nach einem Unfall auch mit ein bisschen Unsicherheiten zu kämpfen hat und die vor allem mit einem geschwächten linken Arm zu kämpfen hat, weshalb natürlich Sitzpositionen, Kupplung das Ganze nicht sonderlich belasten sollten. Gesucht wird im Grunde die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, außer jetzt so richtiges Gelände muss die jetzt nicht können. Ich meine, Schotterweg, sei einfach mal ehrlich, das kann jedes Motorrad, aber das so im Alltag alles mitmacht. Wir haben ja auch gesagt, Budget machen wir heute mal für alle gleich, 4.000 Euro, deswegen auch hier.
Ja, Fry, ich gebe dir den Vortritt.
Ja, vielen Dank. Also das Problem an der Sache ist, also worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, ist diese leichte Kupplung. Weil man guckt sich natürlich verschiedene Motorräder an, guckt, was ist so im Preisbereich, was ist vielleicht auch mit der Sitzhöhe okay. Aber diese Kupplung, ob jetzt leichtgängig, schwergängig ist, weiß man nicht. Hydraulische Kupplungen sind meistens leichtgängiger als die Baudenzug. Jetzt ist natürlich auch diese 400-Euro-Grenze dabei. 4.000-Euro-Grenze, Entschuldigung, dabei. So, das heißt, da muss man so ein bisschen gucken. Worüber ich gestolpert bin, ich sag das mal so, ist, das ist von der Motorrad, gab es, ich glaube, 2023 oder so, die haben mal so über EICMA und alle anderen Dinge haben sie mal so ein bisschen Probe gesessen, Motorräder, der Fokus war auf kleinen Jungs und kleinen Mädels. Und die haben wunderbar aufgeschlüsselt, wie gut man denn runterkommt, na, mit den Füßen, nur mit dem großen Zeh oder nur mit einer Seite großen Zeh, andere Seite, also eine Arschbacke runter oder so ein Krams. Und die hatten halt auch gesagt, leichte Kupplung, mittlere Kupplung, schwere Kupplung.
Also Monika, irgendwas heißt die, die den Test gemacht hat.
Das weiß ich nicht, das kann.
Die ist auch nur so ein abgebrochener.
Monika Paris oder so ähnlich, die fährt Trial und ist auch nur so ein 1,60 Meter Zwerg.
Ja. Und das war eine ganz gute Hilfe. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, weil ich nicht so klein bin und das mit diesem Handicap nicht habe. Aber da ist auf jeden Fall das Ding, dass ich auf die Suzuki SV650 gestoßen bin. Es gibt das Modell von, ich glaube, 2017. Das ist ein bisschen schwierig. Das hatten sie auf jeden Fall in diesem Artikel. Das ist ein bisschen schwierig, das für 4.000 Euro zu kriegen. Aber es gibt noch Vorgängerversionen davon. Und die Überlegung ist vielleicht so ein bisschen, dass sich diese leichte Kupplung so ein bisschen durchzieht durch diese Baureihe. So, das heißt, das wäre eine Möglichkeit, wo man mal gucken könnte und sich vielleicht eine ältere Version anschaut, aus 2000 oder sowas in der Größenordnung. Weil dann kann man auch gucken, passt die Kupplung für einen oder halt eben nicht. Ja. Und das war auf jeden Fall das Schwierigste, das rauszufinden, weil sowas, das musst du halt ausprobieren. Ne? Da musst du dich draufsetzen, musst du gucken, wie gut kommst du runter. Bei manchen Leuten ist es wichtig, dass sie wirklich mit einem Fuß komplett auf den Boden kommen, weil denen es einfach das Gefühl von Sicherheit gibt. Bei anderen Leuten, die vielleicht schon ein bisschen erfahrener, denken sich, ach komm, ja, mit dem großen Zeh, das reicht Digge. So, muss man einfach gucken. Aber das war echt das Schwierigste, dass man das so rausfindet, weil ich kann natürlich nicht von den Mopeds, die ich fahre, irgendwie gucken, weil die sind leider zu groß. Ja. So. Und ja, deswegen, und vor allem, wenn man gehandicapt ist, ist es vielleicht auch besser, wenn man ein sicheres Gefühl hat beim beim Stoppen hat, wenn man die Karre handeln muss. Genau, und deswegen wäre meine Idee oder eine Möglichkeit Suzuki SV650.
Soll ja tatsächlich ein ganz gutes Anfängermotorrad sein und ein sehr gutmütiger Motor. Also von der SV650 oder der späteren Gladius heißt es ja dann, glaube ich.
Das nee, nicht später, das war nur eine Parallelbaureihe quasi mit dem gleichen Motor.
Die sind ja auch relativ beliebte Fahrschulmotorräder gewesen. Also die sind schon relativ gutmütig, einfach zu handeln und so. Also ja, stimme ich zu, ist schon ein relativ vernünftiges Motorrad. Bei der Sitzhöhe mit einem 1,60 Meter, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich gehe da immer von den Fahrschulen aus, die haben da schon Erfahrung, auch mit kleineren Fahrern. Danach werden ja Fahrschulmotorräder hauptsächlich ausgewählt, der kleinste mögliche Fahrer oftmals.
Teilweise. Also ich muss sagen, die SV, ich bin sie persönlich noch nicht gefahren, ich saß aber schon drauf. Ich bin ja eh ein V2-Fan, das ist, glaube ich, bekannt, deswegen ist das gar nicht mal so doof. Kupplung kann ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht auf dem Schirm, wie die so ist. Ich finde den Vorschlag aber an sich ganz cool, weil ich das Motorrad auch, ja, weil ich glaube, das ist wirklich so die eierlegende Wollmilchsau, die alles so ein bisschen mitmacht. Mit der kann man von der Sitzposition her auch mal längere Strecken fahren, die ist aber auch mal ganz spaßig auf der Landstraße, die funktioniert im Stadtverkehr gut. Ich glaube, da hast du echt einen guten Griff gemacht.
Dankeschön.
Ja, dann ist es wohl mein Turn hier. Ich bin einen etwas anderen Denkansatz gegangen und empfehle dir jetzt tatsächlich etwas, was ich selber sogar besitze. Zwar nicht in derselben Variante, aber aus demselben Hause und die fast selbe Maschine. Und zwar würde ich dir empfehlen, eine Honda NC 750 und dann entweder X oder S in der DCT-Variante. Es gibt auch die NC 700. einfach nur älteres Baujahr, kleinerer, also bisschen kleinerer Motor, aber auch als DCT-Variante verfügbar. Die haben halt beide dieses Automatiksystem von Honda, was ja auch in der neuen Africa Twin verbaut wird. Und die NC700 sowie auch die NC750X zeichnen sich dadurch aus, dass Honda selbst dieses Motorrad dafür konzipiert hat, für Fahranfänger, für unsichere Fahrer, für kleine Personen. Das Motorrad hat eine niedrige Sitzhöhe, es hat einen sehr, 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 sehr niedrigen Schwerpunkt, da der Motor liegend eingebaut ist und somit der Schwerpunkt so niedrig sitzt, dass das Motorrad sehr leicht handelbar ist. Und ja, ohne Kupplung hast du das Problem mit dem linken Arm nicht mehr. Und komfortabel, kann ich dir sagen. Dieses Motorrad ist komfortabel. Also mein Arsch ist wirklich wählerisch und auf diesem Motorrad...
Merkwürdig, aber ja. Okay, wir lassen es mal so stehen.
Lass es stehen.
Nein.
Nein, also es ist wirklich, ich muss dazu gestehen, mein Motorrad ist eine NC700X, ausgestattet mit sehr, sehr viel Zubehör, unter anderem auch einer anderen Sitzbank, die macht wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was aus mit der Bequemlichkeit, aber grundlegend würde ich schon sagen, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Das Motorrad hat sehr viel Staufläche, dadurch, dass du anstelle des Tanks eine Tankattrappe mit einem großen Helmfach hast, wo tatsächlich ein Integralhelm reinpasst. Es hat einen super niedrigen Spritverbrauch. Wenn du die X-Variante hast, ist sie sogar Offroad-tauglich. Zwar nur bedingt, aber trotzdem, sie ist es. Und ja, es ist einfach für mich tatsächlich die eierlegende Wollmilchsau. Und da dachte ich, für dich auch, könnte denselben Zweck erfüllen.
Also, viele Leute wissen, dass ich vom Motor an sich, von dieser NC700, NC750 nicht begeistert bin.
Der klingt aber geil.
Der klingt geil, ich finde ihn aber zum Fahren relativ emotionsarm. Ich stand damals vor der Entscheidung, die CB500F oder die NC750S zu nehmen, habe mich für die CB500 entschieden, trotz etwas weniger Leistung, weil ich sie ein bisschen spaßiger fand.
Stimme ich dir zu, aber das ist ja im Prinzip, das ist ja das Konzept hinter der NC, dass sie eben nicht aufregend, sondern wirklich Alltag sein soll. Und das war ja auch deine Beschreibung, dass dein Arm geschont werden muss. Und deswegen dachte ich halt weniger an etwas Sportliches.
Richtig. Und genau deswegen bin ich zum gleichen Schluss gekommen wie du.
Wir kennen uns.
Ihr habt ja abgesprochen, ich das doch, ey.
Also ich habe halt dann so ein bisschen Preise geguckt und bin dann natürlich bei der NC700 und nicht bei der 750 gelandet. Aber ich bin ja, NC700 war meine Schlussfolgerung, weil ich gedacht habe, DCT ist halt, die andere Option wäre, was es vorwiegend bei KTM gibt, irgendwas mit Recluse-Kupplung. Mhm. Da war mir dann aber Honda mit DCT lieber als KTM mit Recluse, weil es halt KTM und ist halt gleich kaputt.
Wir sind immer noch Markenbotschafter.
Schöne Grüße an André.
Wir haben dich gern, André, aber du weißt, die Witze müssen sein. Ich meine es ja auch nicht 100% ernst, aber ja, das DCT ist da natürlich echt eine coole Lösung. Und deswegen hatte ich genau dieselbe Idee wie du.
Ich muss auch gestehen, ich habe tatsächlich eine 750er gefunden im Bereich 4000. Also ein paar. Die haben dann halt einfach nur ein bisschen mehr Kilometer. Aber wenn man drauf scheißt, dann kriegt man schon eine. Und ich hatte tatsächlich noch einen anderen Gedanken vorher, den ich dir aber nicht antun wollte. Vespa GTS 300.
Danke. Dann bin ich mit der NC echt zufrieden.
Also nur mal so, der Fry und ich, wir waren mal hier auf einem Motorradprobetag. Und da ist Fry eine KTM Supermoto gefahren, ich glaube eine 690er. Mhm. Und ich habe ihm am Arsch geklebt mit einer 300er Vespa. Also die Dinger machen Spaß. Man darf halt nur mit 100 fahren.
Ich hab tatsächlich sogar über sowas jetzt erstmal so für einen Wiedereinstieg und für den Alltag über einen Supercup oder sowas nachgedacht.
Ja, oh, eine Supercup ist auch geil. Die hat ja auch Automatiksystem oder
und große Räder. Mhm. Und nicht nur diese kleinen typischen, was sind das, 13 Zoll, was die Roller meistens haben?
Ja. Ja, es gibt ja auch noch diesen Honda Wave. Ist ja auch was die in Thailand ganz viel verwenden, diese halb Motorrad, halb irgendwas, wo du schon so wie auf dem Motorrad sitzt, Schaltung hast.
Haben wir die nicht auf der MC Messern gesehen, als wir da waren?
Kann sein, dass sie da auch mit dabei. Ja, da waren auch welche mit dabei. Elektro wäre natürlich auch noch ein Thema, aber ja. 4.000 Euro reichen nicht.
Das war eben auch meine Überlegung. Ich hatte auch an Elektro gedacht und das ist preislich einfach noch nicht in dem Spektrum zu haben.
Ja, wenn wir kurz aufs Thema Elektro mal so zwischenschmeißen wollen. Also ich bin tatsächlich ein ganz großer Fan von Cake. Schwedischer Hersteller, baut sehr universale Elektromopeds, kann man sagen. Aber die Dinger kann man ausrüsten mit ganz viel Zubehör. Finde ich ganz witzig.
Zum Beispiel größere Batterie?
Die haben eine Doppelbatterie, die man einzeln entnehmen kann. Mhm. Und die haben ein Modularsystem mit dem Rahmen, dass du im Prinzip auf den Rahmen wie auf den T-Träger verschiedenes Zubehör aufschieben kannst. Du kannst einen Doppelsitz aufschieben, du kannst ein Koffersystem hinten drauf machen. Und die Dinger sind extra so gebaut worden, dass man das theoretisch sogar als innerstädtischer Handwerker benutzen könnte, dass man das Ding sozusagen als Powerstation sogar verwendet. Also die geben da schon richtig Gas in die Richtung innerstädtischer Nahverkehr.
Also wirklich ein Lego-Prinzip eigentlich.
Richtig, ist absolutes Lego-Prinzip.
Cool.
Und kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen? Also jetzt muss man wissen, Brian und ich wohnen beide in Wicken. Nicht zusammen, getrennte also Richtung von Stockholm, aber trotzdem in Wicken. Und das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt, dass ich mir ein Elektromotorrad kaufe, weil, na, das muss halt mindestens 120 Kilometer mit einer oder 150 Kilometer mit einer Füllung schaffen, ne?
Also dahingehend, die gleichen Bedenken habe ich ja auch und ich habe mir tatsächlich den Spaß schon mal gemacht und bin bei Cake in Stockholm, wo den ihr Hauptsitz auch ist, vorbeigegangen und habe mal ganz dumm Fragen gestellt und die Kalk-Modelle, das ist eher so Enduro-lastiges Modell, was so ein bisschen aussieht wie so ein Mountainbike mit Motor, die sind Autobahn geeignet, weil die über 80 fahren. Und die haben eine Reichweite von 160 Kilometer ungefähr, je nach Fahrweise. Also es reicht, um zu pendeln. Mhm. Und ich glaube, ÖSA oder OSA heißt das andere Modell, wovon ich gesprochen habe. Das ist halt nur 50 oder 80 Kubik umgerechnet. Bei denen würde ich halt nicht unbedingt Autobahn fahren, was bei mir halt ein Ausschlusskriterium ist, weil ich halt Autobahn fahren muss. Aber wenn man wirklich nur innerstädtisch fährt, reichen die ja auch eine ganze Weile. Gerade im innerstädtischen Verkehr. Du stehst, du verbrauchst nichts. Und das ist ja das, was Elektromobilität innerstädtisch dann doch wieder attraktiv macht.
Ja.
Und dann reden wir von Reichweiten 140 Kilometer wahrscheinlich. Mhm. Aber wie Fry schon gesagt hat, wir beide hier draußen in den Wicken mit dem Laden.
Im Winter, ne, Ganzjahres-Moped-Fahrer, so mit Kalt und Batterie ist ja auch nicht immer so eine geile Kombination. Genau
das wäre nämlich meine nächste Frage tatsächlich gewesen, wie sich die Reichweite dann verändert. Weil in einem Auto kannst du vielleicht eine Batterie noch ein bisschen Temperatur isolieren. Das ist natürlich jetzt außen ein bisschen schwieriger bei einem Motorrad. Ja.
Also ich würde fast sagen, das klingt danach, dass wir mal eine Entscheidungsfolge für Elektromobilität machen sollten. Dass jeder mal sich ein bisschen einliest und dann die Vorteile seines jeweiligen...
Klingt gut. Ja. Klingt nach einer geilen Idee.
Ja, aber das ist auf jeden Fall der zweite Grund, warum das für mich noch nicht so richtig attraktiv ist, weil... Ja, es muss ja schön die Garage heizen. so auf irgendwie Celsius Grad X. Und und wenn halt das zu kalt wird, und dann geht natürlich auch die Batterie relativ schnell, gibt da den Geist auf und das kann ich halt nicht brauchen. So, deswegen ist das noch so ein bisschen für mich so ein No-Go in Anführungsstrichen. Aber ich habe diese Cake-Karren auf jeden Fall schon in Stockholm gesehen.
Die fahren sehr, sehr viel hier rum. Ja. Also die sind sehr präsent. Es ist hier in Stockholm ist Cake einer der größten, weil die im innerstädtischen Verkehr Foodora und diese ganzen Essenslieferanten damit ausrüsten.
Ja.
Deswegen sieht man die ganz viel. Also alle, die so Essenslieferanten haben, die fahren inzwischen mit diesem Cake. OSA heißt das Ding, glaube ich. Ich google mal schnell.
Damit google das mal schnell.
Falsch erzählen.
Ja. Dann kommen wir zur letzten Aktion heute. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie sind wir schneller als gedacht. Ich hatte vorher nicht so richtig ein Zeitfenster vor Augen, aber irgendwie dachte ich, wir sind schneller. Aber, oder denke ich, wir sind schneller als ursprünglich geplant. Egal.
Wir können ja noch ein bisschen dumm quatschen.
Genau, wir fachsimpeln noch ein bisschen.
ÖSA können wir gar nicht gut.
ÖSA, ja.
Also Cake falls Sabrina ÖSA mal googeln möchte,
ÖSA. Also auf jeden Fall nichts fürs Auge, ne?
Nichts fürs Auge, aber sehr modular.
Gar nichts fürs Auge. Ja, aber wie gesagt, nichts fürs Auge. Also das ist schon...
Ist schon hart hässlich.
Hässlich? Also
wie hieß die Marke nochmal?
Cake, wie der englische Kuchen.
Cake ÖSA.
Genau. Mhm. Ja, also, nichts fürs Auge. Egal. Wir batzeln das in die Shownotes. Könnt ihr euch mal angucken. Auf jeden Fall cool,
dass ich da was tut. Um Himmels Willen, was ist denn das?
Ja, es ist ein modulares System. Deswegen sieht es halt scheiße aus, weil du halt alles Mögliche anbauen kannst. Aber das ist halt das, wo ich mir dann denke, innerstädtischer Verkehr, so wie es jetzt gerade auch genutzt wird für Pizzalieferanten oder was auch immer, dafür ist es halt wirklich gut.
Kann man auch was anbauen, dass es schön wird?
Es gibt farbige Windschilder, die, glaube ich, sehr, sehr viel Geld kosten.
Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich glaube nicht, dass ein Windschild da was rettet.
Ja, die sehen, also ja, auf jeden Fall cool, dass sich da was tut auf dem Elektromarkt, dass man auch verschiedene, Zweige ausprobiert, ne, das Lego-System. Oder halt auch, das hatten wir vorhin, ich will nicht sagen im Vorgespräch, aber habe ich mit Brian Hodgson drüber geschnackt, als ich mal bei so einem Electric Ride Event war, mit Elektromopeds und Offroad fahren. Das war auch irgendwie ganz witzig. Also, da tut sich schon eine Weile oder tut sich schon ein bisschen was. Eine Weile. Hm. Ja, mal gucken. Und ich sag mal so, ne, Erdöl ist halt begrenzt und irgendwann ist halt Essig. Also muss man irgendwelche Alternativen sich aus den Fingern sorgen. Ob jetzt Elektro so die krasse Alternative ist, das Fass will ich jetzt hier nicht aufmachen. Aber auf jeden Fall, ja, muss die Menschheit da irgendwas entwickeln, was nicht Benzin braucht.
Also ich sage, es geht in Richtung E-Fuel. Ja. Weil Elektro ist nur innerstädtisch eine Alternative und E-Fuel ist tatsächlich die Alternative, weil Milliarden von Fahrzeugen, die auf dieser Welt hier rumgurken und die sollen alle auf einmal abgeschafft werden.
Genau. Jetzt fangen sie ja auch an hier mit diesem nicht Biodiesel, wie man ihn bisher kannte, sondern mit diesem Ökodiesel, den auch in Europa zunehmend einzusetzen, dieses HVO. Und ich denke tatsächlich, dass es auch in die Richtung gehen wird. Also eine Entwicklung, die ich da nicht verstehe, ist, dass der teurer ist als der fossile Diesel.
Und eigentlich ist es nur Frittenfett.
Im Grunde ja.
Teures Frittenfett.
Ja.
Aber ich verstehe halt nicht, wenn irgendwas ja besser sein soll für die Umwelt, für das Klima, wie auch immer, warum man das dann nicht entsprechend so steuerbefreit oder zumindest steuerminimiert, dass es günstiger wird.
Bei solchen neuen Geschichten, in Anführungszeichen, wird das Ganze ja immer mit Entwicklungskosten gerechtfertigt.
Ja, aber es ist halt bei Frittenfett ein bisschen lächerlich.
Das war jetzt auch sarkastisch gemeint.
Ja, genau. Auf jeden Fall viele interessante Ideen, Möglichkeiten. Ja, mal gucken, was sich da so ergibt.
Ja, ich hoffe auch mal für den Zuhörer ist es okay, wenn wir hier so zwischendrin einfach irgendwie ein bisschen Talk halten. Also falls mal irgendwelche Response kommt und die Leute sagen, quatscht nicht so viel, gibt mir mehr Tipps, dann werden wir das natürlich auch wieder ändern. Aber es soll ja auch eine gemütliche Stimmung hier haben, denke ich.
Das sind Zuhörer, die den Berghast gewohnt sind. Ja. Mit Quatschlabern wachsen die hier quasi auf.
Ja, wollen wir mal zum letzten kommen?
Ja.
Nämlich Icke. Also ich bin so normal groß.
Da kann man jetzt drüber diskutieren.
Zwischen 1,70 und 1,80, genau. Bin so Ende meiner 30er und suche ein Motorrad für die Rennstrecke im Bereich von 4.000 Euro.
Du hattest aber noch eine Einschränkung mit. Ich wolltest, dass es eine Straßenzulassung hat, ne?
Bitte?
Du wolltest, dass es eine Straßenzulassung hat.
Genau. Ich wollte, dass es eine Straßenzulassung hat, weil sonst bräuchte ich wieder ein Auto und einen Anhänger und darauf habe ich keine Lust. Und deswegen hätte ich gerne ein Motorrad mit Straßenzulassung, was aber für die Rennstrecke geeignet ist. Genau, eine andere, also das ist weniger eine Einschränkung oder eher sowas, das cool wäre, ist, wenn man da was tunen könnte. Also zum Beispiel Blibber Quickshifter einbauen oder Steuergerät-Mapping ändern oder man kommt leicht an die Vergaser ran und kann irgendwie die Einspritzdüsen ändern. Irgendwie so ein Krams. Ist kein Muss, wenn es das kann oder wenn es sozusagen diese Community gibt, die sagt, ja klar, kannst du machen, wäre das ganz cool. Ansonsten fahre ich die Karre einfach so am Limit. Mir wurde heute schon vorgeworfen, ich fahre wie der Teufel.
Ja.
Das ist ja unfassbar.
Das ist einfach eine Tatsache.
Ich fahre überhaupt nicht wie der Teufel. Das ist eine bösartige Unterstellung von euch beiden hier.
Stimmt. Es ist eine bösartige Unterstellung, weil eigentlich fährst du wie vom Teufel gejagt. Ladies first, also fange ich an, oder?
Ladies first, also fang ich an. Mir ist es relativ egal. Ich habe tatsächlich hier mehrere Vorschläge, weil ich ihm
du
so ein
auch?
Bisschen eine Auswahl lassen wollte.
Ich habe auch mehrere Vorschläge.
Mal gucken, wie viele wir gemeinsam haben.
Na dann, leg los.
Dann mache ich einen, du einen und wir wechseln uns erstmal ab. Hm? Okay, also ich habe erstmal, glaube ich, nehme ich das Offensichtlichste, um jetzt erstmal dieser Markentreue oder bei dieser Markentreue zu bleiben.
Du auch.
Eine CBR 600F hat er ja nun schon. Ich wollte jetzt dann aber was nehmen, was etwas sportlicher getrimmt ist, mit einer etwas extremeren Sitzposition, und bin dann in dem Preisrahmen von bis zu 4.000 Euro bei der CBR 600 Doppel-R gelandet, größtenteils bei der PC 37. Die PC die PC 40 wird da schon ein bisschen schwierig, aber PC 37 ist da halt ganz gut zu haben in dem Preisrahmen. Die hat noch kein E-Gas, das heißt, ein Blipper ist schwierig, aber Quickshifter kannst du auf jeden Fall einbauen und auch so kann man auf jeden Fall ein bisschen was dran machen.
Also zum einen möchte ich nochmal erwähnen, dass wir natürlich gesponsert sind von Honda. Zum anderen möchte ich auch erwähnen, dass Sabrina und ich uns natürlich vorher abgesprochen haben, damit wir möglichst einen langweiligen Podcast hier kreieren, weil wir einfach immer dasselbe erzählen. Während Sabrina gesprochen hat, habe ich ihr mal kurzerhand meinen Screenshot gezeigt, was ich für ihn rausgesucht hatte als ersten Vorschlag, was dann halt einfach genau dieselbe Maschine ist. Ich vermute mal, sie hat vielleicht sogar dasselbe Angebot bei Mobile gesehen gehabt. Natürlich CBR 600 RR PC 37. Was mich dann aber dazu gebracht hat, diese Maschine nicht zu wählen für ihn, war der Gedanke, dass er gesagt hat, er möchte rumschrauben. Was für mich hervorruft, die PC 37 ist eigentlich schon fast das perfekte Trackbike. Es hat eine sehr, sehr aggressive Sitzposition und ist für den Straßenverkehr fast schon ein bisschen zu aggressiv. Ist wirklich mehr für die Rennstrecke schon gebaut worden, hat schon ein bisschen mehr diesen Rennfaktor im Motorrad drinne. Und da der Fry aber gesagt hat, dass er gerne ja auch was zum Schrauben und Verbessern hätte, dachte ich, nee, die CBR ist zu gut für ihn.
Du hast eigentlich nichts mehr zu verbessern, was ist perfekt.
Richtig, die Maschine ist eigentlich schon top, die kannst du gleich direkt auf die Rennstrecke fahren und dann Vollgas geben. Und
ist so. Ja, also meine erste Überlegung war auch tatsächlich, die direkte Nachfolgerin von Lissi zu nehmen. Das wäre auch noch eine F, aber die F4i, die mit Einspritzung gewesen, weil man da ein bisschen mehr tunen kann. Da dachte ich, okay, das ist noch nicht so Rennstrecken getrimmt, da hätte er aber noch mehr dran machen können. Deswegen habe ich die aber nicht mit in die Auswahl genommen, weil eben Sitzposition und so doch noch zu bequem ist.
Das muss ein Brett sein. Ne? So eine genau. Fireblade oder sowas.
Dann kommen wir in den Tausenderbereich, wo ich auch was habe. Tatsächlich habe ich da aber keine Fireblade.
Bitte hast was anderes.
GSX-R.
Ich habe eine Kilo Gixxer genommen.
Ja, komm schon. Hör auf.
Oh. Also relativ viel kriegt man K1, K2, aber teilweise kriegt man tatsächlich bis zu K5, K6, also 2005, 2006 rum welche in dem Preisrahmen. Und die Gixxer sind halt einfach Rennstreckenbiester und schrauberfreundlich. Mhm. Und wenn ich mir Brians Gesicht angucke, sind wir uns wieder einig.
Genau, ich hatte auch die Kilo-Gixxer, wobei ich, also bis zum K5-Modell stimmt schon, dass man welche findet, aber das K5-Modell ist wieder zu perfekt. Die ist so sehr rennsteckentauglich mit ihrem hässlichen Auspuff.
Ja.
Und ich hätte tatsächlich zu einer K1 tendiert, aber zu einem höheren Preis und mit weniger Kilometern. Weil wenn du Rennstrecke fahren willst, ist es doch relativ entscheidend, wie viel Kilometer das Motorrad runter hat, weil du den Motor wirklich extrem belastest. Und der Vorgänger mit Sicherheit den Motor auch schon sehr stark belastet hat. Und da sind viele Kilometer dann doch nicht mehr so schön. Und deswegen ein teures K1, K2-Modell, da hast du Potenzial zum Verbessern. Da hast du hoffentlich weniger Kilometer, um halt am Motor noch irgendwie was zu deichseln, denen eventuell nochmal eine Übersicht zu geben und dann halt fertig für die Rennstrecke und feuerfrei. Aber das ist so, glaube ich, ich weiß ja auch von dir, dass du keine Angst vor großen Motoren hast. Von daher wäre das, glaube ich, auch so meine Entscheidung. K1, K2.
Ja, ja, nicht schlecht. Ich habe aber tatsächlich noch eine dritte zur Auswahl.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wir sind wieder im knapp 600er-Bereich.
Aber sag ihm ein Jahr.
Richtig, ich bin bei einer ZX636 A oder B. Hm.
Ich habe für mich selber Kawasaki Ninja 6R aus 2005.
Aha.
Ja, aber ich meine, erstmal ohne Scheiß, für die Rennstrecke, für den Bereich hast du CBR, GSX-R oder Ninja, die 600er oder die 1000er.
Was ist mit R1 und R6?
Richtig, oder auch die 750er Gixxer.
Ist halt Yamaha, ne? Das ist ja wohl, das ist ja, also,
Yamaha
ältere, eine gute ältere Ducatis theoretisch.
Also, ich sag mal, für Rennstrecken.
Boah, so spät schon. Ich glaube, wir müssen jetzt schon Feierabend machen. Ich glaube, Sabrina hat noch ganz dringend was zu tun. Ducati, ey. Jetzt wird also, mal nicht frech hier.
Um mal meine eigene Meinung hier, meine ganz eigene persönliche Meinung einzubringen. Ich würde für die Rennstrecke von Ducati, glaube ich, abraten.
Ich würde immer von Ducati abraten, aber.
Nicht unbedingt. Also, wenn man ein Auge für schönes Design hat und das Design von Ducati mag.
Aber ich will fahren. Lange fahren. Und das geht nicht mit einer Ducati, weil die ständig kaputt ist. Die ist zum Angucken.
Deswegen sage ich ja, wenn man ein Auge fürs schöne Detail hat. Wenn man jetzt wirklich nur der Eisdielenfahrer ist und ab und zu mal kurz die Hausstrecke ballern will, dann ist eine Ducati voll okay. Und ich will Ducati nicht schlecht reden. Es gibt mit Sicherheit auch Modelle, die wirklich gut funktionieren. Also ich sag mal, von der Scrambler habe ich bisher noch nicht viel Schlechtes gehört, aber auch noch nicht viel nachgelesen. Aber ja, Ducati ist halt nicht unbedingt für Langlebigkeit bekannt. Und jeder Ducati-Liebhaber wird jetzt wahrscheinlich faule Eier nach uns schmeißen.
Damit kann ich leben.
Ja.
Honda for life.
Die kommen uns halt eh nicht hinterher.
Ich meine, wir können jetzt so richtig in den hässlichen Bereich gehen und könnten theoretisch auch sagen, für knapp über 4 kriegst du auch eine S1000 Doppel-R.
Ja.
Ist aber halt hässlich wie die Nacht, die alte.
Ja, ne?
Packst dich dreimal aufs Maul und das Problem ist gerichtet.
Aber ja, dafür gibt's. Also am schwierigsten fand ich persönlich das für Sabrina zu finden, weil Motorräder für kleine Leute ist halt schwierig.
Hm. Wechselst du gerade einfach hart das Thema, damit wir dich nicht weiter mit Ducati und BMW zuspammen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin da voll auf eurer Seite. Also ich bin da voll auf Sabrinas Seite. Ist halt, Ducati ist halt, ne, also ist halt was fürs Auge, aber für nicht mehr. Und ich will halt fahren und nicht gucken. Nein, ich wollte es mal ein bisschen zusammenfassen. Das war ein bisschen am schwierigsten.
Aber Moment, wir haben doch noch gar nicht über MV Augusta gesprochen.
Boah, das war richtig geil. Ich habe ja vorletztes Jahr eine Probe gefahren. Die R3 war das, glaube ich. War das doch, ne? Oder? Ja. Und die hat, da gibt's ja eine App für dein Smartphone, wo du das Mapping ändern kannst. Ja. Da kannst du auf dem Sofa sitzen, das Mapping ändern, dann kannst du auf die Karre schwingen und mit 50 nur noch Wheelies ziehen, lässt es zu. Ist einfach der Hammer. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Ob das sinnvoll ist, weiß ich auch nicht, aber irgendwie schon eine witzige Idee. Worauf ich hinaus wollte, ist
kriegst du aber mit Sicherheit nicht für 4.000 Euro dazu. Die App vielleicht, aber das Motorrad dazu nicht. Nee.
Kommt auf den Händler an.
Ja, also da müsste man vielleicht mit Moskau in Kassel einen Deal drehen oder so. Dimitri. Was ich sagen würde, ist, also das Problem ist, dass es für kleine Leute ist schwierig, Motorrad zu finden. Sabrina wird da aus Erfahrung sprechen. Und für sehr große Leute ist auch ein bisschen schwierig, wenn man so diesen sportlichen Bereich will. Ich bin da relativ exponiert, weil ich so normal groß bin. Und für die Rennstrecke gibt's halt echt von bis, ne? Also die Yamahas, Kawasakis, Honda, Suzuki, also gibt's da von bis. Und auch für relativ schmales Geld auch die größeren. Deswegen war das im Prinzip das, was für mich am einfachsten war. Deswegen habe ich das nicht genommen, weil ich ein einfaches Setup wollte. Aber da gibt es einfach sehr große Auswahl.
Du hattest einfach kein Vertrauen in uns und wolltest uns deswegen eine einfache Aufgabe geben.
Wir alle wissen doch, dass die CBR PC35 das beste Motorrad auf diesem Planeten ist. Also von daher, ne?
Nee, PC41.
Na.
Natürlich. Also, jetzt muss ich meinen Senf mal dazugeben.
Ja.
Ich habe leider Gottes,
das war so ein bisschen, was ich vielleicht, also du kannst erst deine Sache gleich, deinen Senf erst dazugeben, aber was ich von euch nochmal wissen wollen würde, ist, was war denn für euch das Schwierigste rauszufinden und was war für euch das Einfachste rauszufinden?
Ja, also erstmal zum Senf. Ich muss wirklich sagen, meine Größe, ich will jetzt nicht über meine Größe meckern, ich finde es gut, groß zu sein, aber im Motorradbereich ruft es doch ein paar Problemchen hervor. Also ich bin ja auch schon Fry's CBR gefahren und ich muss wirklich sagen, ich kann mich noch so tief auf den Tank legen. Die Windgeräusche, also alter Schwede, man müsste die Windscheibe für mich ändern, irgendwie zu einer höheren, dass ich einen ruhigen Helm habe. Weil ansonsten, ich fahre nun wirklich schon Schubert-Helm und trotzdem haben die Ohren geklingelt wie blöde. Und auch der Kniewinkel ist halt immer ein Problem bei solchen Maschinen. Und das ist ein Problem, was bei mir bei sehr, sehr vielen Motorrädern hervorkommt, der Kniewinkel. Und da sehe ich halt so für Sabrina Tieferlegungssätze, tiefer gelegte Sitzbänke, das gibt's irgendwie alles, um selbst höhere Motorräder zumindest dem Boden näher zu bringen. Auch wenn es manchmal sinnfrei ist, keine Ahnung, eine KTM 99 Adventure tiefer zu legen oder so ein Blödsinn. Aber wenn Leute die Motorräder so mögen, machen sie es halt. Aber für große Menschen, also ich sag mal, was kannst du großartig machen? Riser auf den Lenker, vielleicht eine höhere Sitzbank und die Fußrasten tiefer legen. Mhm. Wo ich mir immer denke, Fußrasten tiefer legen nimmt mir die Kurvenfreiheit. Dadurch finde ich es relativ schwierig, um auch deine Frage jetzt zu beantworten, für mich selbst Motorräder zu finden, die passen, weil es tatsächlich darauf hinausläuft, ich kann nicht nach Daten gehen wie Sitzhöhe. Mhm. Ich muss drauf sitzen, um zu sehen, wie ist es mit meiner Beinlänge? Mhm. Passen meine Beine, passen die drauf? Ich habe mal auf einer Himalaya gesessen hier, die
Royal Enfield.
Mhm. Meine Knie gehen über die Tankmulden hinaus, wo die Knie eigentlich sitzen sollten. So klein ist dieses Motorrad. Und das ist, wenn man sowas auf Bildern sieht, wenn man technische Daten hat, für große Menschen spielt es überhaupt keine Rolle. Und ich sag mal, für dich als kleine Person, du siehst es wahrscheinlich immer ein bisschen anders, als ich das jetzt sehe, dass ich sage, oh, man kann es tiefer legen und was nicht drum und dran. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, das war für mich das Schwierigste.
Okay, ja.
Ja, also ich habe euch gerade genau zu dem Thema in unseren Chat hier nochmal, also in den Chat hier in diesem Aufnahmetool einen Link geschickt. Nennt sich cycle-ergo.com und da kann man nämlich gewisse Motorradmodelle sich anzeigen lassen, seine eigenen Körpermaße quasi angeben und dann wird einem angezeigt, wie man auf diesem Motorrad sitzen oder stehen würde. Die Seite finde ich eigentlich, egal ob jetzt für besonders große oder für besonders kleine Menschen, ganz cool. Was man vielleicht noch bedenken sollte als besonders kleiner Mensch, hat man dann wieder den Nachteil, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Sitzbank tiefer legt, kommt im Verhältnis der Lenker wieder höher. Ich hatte auf meiner F650 GS, die ich mal hatte, wirklich das Problem, dass meine Arme schon fast wie so mit zum Ape-Hänger waren. Ich hatte immer Schulterschmerzen. Also es hat halt alles immer seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn man so dieses Standardmaß von 1,75 bis 1,80 hat und irgendwie so 80 Kilo, dann hast du eigentlich gewonnen, weil dann kannst du quasi jedes Motorrad fahren. Alles, was weiter runter oder weiter rüber ist, hast du halt einfach immer mit einem gewissen Ausmaß an Problemen zu kämpfen.
Hm. Entschuldigung, jetzt sind wir natürlich abgelenkt durch deinen Webseitenfund hier.
Ja, aber kann man die Höhe auch in ernsthaften Maßen angeben oder muss man das jetzt hier mit Zoll und Inch angeben?
Nee, man konnte das zumindest irgendwann mal irgendwo umstellen.
Okay.
Das sind fachliche Informationen, irgendwann, irgendwo.
Naja, ich habe das schon länger nicht mehr benutzt.
Doch, ne? kann man auf metrische Maße ändern.
Siehste.
Ja, der IT-Techniker hier im Raum hat das mal schnell gefixt. Ja, Sabrina, während Fry hier gerade noch so ein bisschen mit seiner neuen CBR rumspielt und guckt, wie er darauf so aussehen würde, können wir ja noch ein bisschen schnacken.
Und dieses Grinsen müsstet ihr gerade sehen. Fry hat ja sowieso dieses Talent zu so einem unglaublich kindlichen Grinsen. Ihr werdet ihn nie auf einem Foto lächeln sehen. Das gibt's nicht. Oder zumindest sehr, sehr selten. Das
geht langsam weg.
Ich weiß, also ich überlege gerade, wann so die letzten Fotos von mir waren. Aber nee, ich grinse erschreckend wenig. Weil ich finde das auch so. Also man soll ja den Moment festhalten, so wie er ist.
Und deswegen guckst du immer absichtlich. Nein,
das ist mein Gesicht. Ich guck immer so.
Nein, du lachst, du siehst eine Kamera und guckst böse. Das ist nicht der Moment.
Das ist totaler Quatsch. Also, das ist eine Unterstellung. Also, naja. Ich guck ganz normal. Egal, auf jeden Fall so. Und was ich. Also, dann guck mal so, wie man immer guckt. So wie so ein Schnappschuss. Ganz schön viele S in dem Wort. Schnappschuss halt.
Schnappschuss.
Ja.
Und wenn man immer sagt, ja, dann guck doch mal hier, und dann fangen die Leute an zu grinsen, aber das ist halt nicht echt. So, man versucht halt immer auf den Fotos möglichst gut auszusehen. Tja, und ich zeig einfach so mein Gesicht, wie ich einfach bin. Fertig.
Schlimmster Satz eines Fotografen: Zeig doch mal ein bisschen Zähne.
Ja.
Ja, genau.
Da muss ich immer an Sheldon denken, als er so diesen.
Gib mir ein schönes Lächeln, ach, gib auf.
Oh, wenn mich also.
Es kann lächeln.
Boah, da war bestimmt Alkohol im Spiel.
War das Skog?
Ja.
Ja, das war Skog, als wir zu dritt in meinem Zelt saßen.
Genau, also wer mich lächeln sehen will, der muss einfach mich mal persönlich treffen und dann gucken wir weiter.
Und ein Bier ausgeben.
Und, ich kann auch selber das Bier bezahlen, das macht nichts, aber.
Bei Skog hat er viel gegrinst. Also ich glaube, Brian, wir haben so eine Magie, wir bringen ihn zum Grinsen.
Ja, aber das war schon eher ein bisschen so ein, weiß ich nicht, ne? Naja, egal.
Das war der morgendliche Tee. Ich habe da immer ganz speziellen Zucker reingemacht.
Deswegen ist er auch so gut gefahren, meinst du?
Genau, feuerfrei im wahrsten Sinne des Wortes. Matt.
Ja, André, also Jan sag ich schon, André meinte, zweiter Gang Vollgas und das habe ich halt gemacht. Oh, das hat funktioniert. Oh. Ne, das hat auch in Tunesien super funktioniert.
Ich wollte es gerade sagen, das hast du da auch durchgezogen.
Ach so, hast über den zweiten Gang nicht mehr hinausgeschalten, einfach immer zweiten.
Ja, zweiter Gang Vollgas. Ja, also durch die Dünen ging das halt super.
Autobahn, Vollgas.
Nee, also da habe ich schon höher geschaltet, aber durch die Dünen, zweiter Gang Vollgas, so schnell wie möglich. Also schnell wie möglich zweiter Gang, dann Vollgas und dann ging's.
Mama was not amused, habe ich mir sagen lassen.
Ja, die hatten ein bisschen Angst um mich.
Also wer schon mal mit ihm Motorrad gefahren ist und wer vor allem schon mal das Pech hatte, bei ihm hinten drauf zu sitzen auf dem Motorrad, ich kann die Angst seiner Mutter nachvollziehen.
Kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich habe genügend Gewicht, dass er nicht mehr schnell fahren konnte.
So. Boah, aber mit dir geht's mit Sicherheit sofort aufs Hinterrad dann, oder?
Nee, das gleiche ich aus mit meinen Armen. Ich halte die dann nach vorne.
Ja. Hältst du mit am Lenker fest und wenn er zu viel Gas geben will, drehst du einfach zurück.
Ich rutsche ein bisschen näher ran, umarme ihn zärtlich und lasse ihn meine Taschenlampe spüren.
Kann ich bestätigen. Und Sabrina ist halt so ein Zwerg, ne? Die rutscht halt, also auch bei dem Soziositz, immer so weit nach vorne, dass sie im Prinzip bei der CWR in dieser Kuhle sitzt mit mir. Weil sich einfach hinten nicht festhält an diesem Halte-Ding.
Man hält sich nicht hinten fest als Sozius, man hält sich am Fahrer fest.
Muss ich bestätigen bei leistungsstarken Motorrädern. Ich habe mal fast eine Sozia verloren, weil sie sich hinten festgehalten hat. Gewichtsverlagerung.
Erstens das und zweitens merkst du zum einen als Fahrer dann, ob der Sozius verkrampft wird, ob du vielleicht zu schnell fährst. Zum anderen gleicht sich der Sozius aber auch eher deinen Bewegungen an und geht besser mit in die Kurven und aus den Kurven wieder raus.
Würde ich jetzt nicht so bestätigen. Ich bin mit einer Freundin von mir immer viel gefahren, als ich noch in Bremen gewohnt habe. Und die hat sich immer hinten festgehalten. Ich habe gesagt, okay, mach das, was ich mache. Und wenn irgendwas ist, drückst du auf den Oberschenkel. Und sie hat nicht einmal auf den Oberschenkel gedrückt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass hinten irgendwie Gewicht ist. Sondern sie ist einfach wunderbar mit den Kurven gegangen, genauso wie ich das mache.
Ja, die wird sich nicht mehr getraut haben, hinten loszulassen, um
bei sich zu melden. Bei 11.000 Umdrehungen weißt du, die Hand noch nach vorne zu kriegen.
Ich fahre gar nicht so hochtourig.
Motorschonend bei 10,5.
Ja, so ist es. Weißt du, wie hoch die CWR PC35 drehen kann? 14.000.
Naja.
So, ne?
Da gibt's eine 400er.
Da kannst du nicht irgendwie mit 6.000, brauchst du nicht mit anfangen. Du musst ein bisschen.
Na, da gibt's eine 400er, die dreht bis 21.000, glaube ich.
Ja.
Die würde ich gerne mal fahren. Einfach mal kreischen lassen.
Du brauchst den.
Überhaupt
nicht. Die brauchst du gar nicht.
Das war, glaube ich, die erste Generation R6, die so extrem hoch gedreht hat, oder?
Ja.
Ich glaube 17.000 oder sowas.
Ja, ja, die war ja auch richtig ekelhaft.
Ja.
Ja, aber das ist das Problem mit diesen Rennmaschinen, was auch mal so das Problem ist, wo du sagtest, so von wegen Rennmaschine, aber auch für die Straße zum Hinfahren. Wenn du so einen richtigen Kracher hast, die brauchen Drehzahl, um richtig vernünftig zu fahren. Ja. Und da ist ja dann wirklich die Frage, wie viel Sinn macht das überhaupt noch auf der Straße? Also ich hatte meine GSX 57F. Und selbst die fuhr im ersten Gang 120, wo ich mir dann denke, so, sag mal, deutscher Straßenverkehr, brauchst du nicht mehr als einen Gang oder was?
Das ist ja, so, reicht ja auch. Oder guckst dir so eine BMW 1000 an oder so, ne? Mehr als ersten Gang brauchst du halt nicht. So.
Gemütliche Reisegeschwindigkeit im ersten.
Also wobei ich dazu sagen muss, als ich die PC 35 noch hatte, ich bin sie innerorts im vierten gefahren, weil, ne, Anwohner und so. Und sobald ich aber von bebauten Gegenden entfernt war, bin ich sie eigentlich nie über den zweiten gefahren.
Ja, ich bin eigentlich selten über den zweiten gefahren, außer auf der Autobahn.
Ja, es wirklich in die Ortschaften rein, hochschalten, aus der Ortschaft raus, runterschalten.
Ja.
Das ist aber tatsächlich mal sehr schön zu sehen, um mal ein Thema aufzugreifen, dass ihr beide so dieser Typ hochtouriges Fahren seid. Deswegen finde ich persönlich zum Beispiel auch die die NC700 so gut, weil die eben nicht hochtourig fährt. Ich bin ein sehr niedertouriger Fahrer und schalte sehr früh, weil ich eher den Druck unten raus genieße als die Drehzahlen oben raus.
Das ist das Witzige an mir, Brian. War das nur mit der PC35, mit keinem anderen Motorrad.
Ach.
Ansonsten hasse ich Drehzahl.
Ja, es ist also meine Triumph Tiger, die dreht ja auch irgendwie bis, keine Ahnung, 8, 9 oder sowas. Habe ich noch nicht gemacht. Die ist aber auch mit den 800 Kubik hat die trotzdem so viel Leistung, dass du da schon echt vorsichtig sein musst, nicht Tickets zu kassieren, was ja hier in Schweden sehr teuer ist.
Ja, wobei ich ehrlich zugeben muss, also wer mir folgt, ja schon mitbekommen, dass ich wieder unter die Autobesitzer gegangen bin. Und mein Auto dreht halt auch bis 6,5 oder knapp 7.000, bevor der rote Bereich anfängt. Und das nutze ich dann da doch aus.
Sabrina ist eine kleine Heizerin, die wir hier mal festhalten möchten.
Oder ihr
Auto. Sie grinst gerade richtig verschmitzt, also ist eine Bestätigung. Sie kann es halt nur nicht so sagen.
Oder ihr Auto ist so langsam, dass sie die Drehzahl braucht. Weißt du, so ein Cinquecento mit 20 PS.
Nein, ich weiß nicht. Ich hab den kleinsten Motor, den mein Auto hat.
Was, glaube ich, ein 1,4er VTEC ist?
Richtig.
Ja.
1339 Kubik. Es ist ja eigentlich kein echter 1,4er.
Nach den Daten darfst du nicht mehr gehen. Jeder Hersteller schon mit, speziell im Autobereich.
Nee, aber also tatsächlich bin ich beim Motorrad eigentlich nicht die gerne hochtourig fährt. Ich weiß nicht, warum es bei der PC35 anders war.
Weil es geil ist.
Ja, die war einfach ein Arschloch, was das angeht.
Und ich muss auch sagen, die hat bei 6000 merkt man, also unsere Version hat noch einen Vergaser, oder ihre Version hatte, meine hat immer einen Vergaser. Und der hat ab 6000 kickt er es richtig rein, dass wir so einen Turbolader, der dann zündet, und dann noch mal richtig hochzudehnen, das mal redi Laune.
Das habe ich tatsächlich mit meiner Fahrschulmaschine gehabt, die ich auch privat nutzen durfte, weil ich einen sehr netten Fahrlehrer hatte. die besagte 600er Hornet. Und bei der ist es, dieser Punch kommt so ungefähr nach 10.000 Umdrehungen. Die dreht dann nochmal bis 12, 13, dreht die nochmal richtig auf. Und wenn du als Fahranfänger das noch nie erlebt hast und dann auf einmal so, ach, mal gucken, was nach 10.000 passiert, und auf einmal tritt dir was ins Kreuz und die Karre geht los, du denkst auch so, okay.
Ja, ja, ich hatte das auch mit meinem Fahrschulmoppe, das war bei mir eine GSR 57.
Ist ja auch ein super Fahrschulmotorrad.
Irgendwann mein Fahrlehrer mich einfach angebrüllt, du hast da 109 PS unterm Arsch, jetzt gib mal Gas. Und ich saß irgendwann nur noch drauf und meine Arme wurden immer länger. Alter Schwede, ich habe damit halt nicht gerechnet. Ich bin ja vorher nie ein Zweirad gefahren, also ein motorisiertes. Und dann direkt 109 PS unterm Arsch, das war spannend.
Ja, ich hatte noch so eine kleine, ich weiß gar nicht, was das für eine war, irgend so ein Shopper-ähnliches Ding, super löt, super wenig PS und ja.
Du hattest aber einen Stufenführerschein gemacht, oder?
Ja, genau.
Ja, okay, ich hatte ja gleich den Direkteinstieg auf den offenen.
Nicht. Ja, wir gehen gleich direkt den Weg.
Ja.
Volle Leistung oder gar nicht.
Richtig.
Ja, ja, da habe ich auch eine sehr lustige Fahrschulrunde mit meinem Fahrlehrer damals gehabt. Der hatte drei Motorräder, die Hornet, eine CB500 und die CB650F. Irgendwas 2010er Baujahr oder sowas muss das gewesen sein.
War die Hornet dann die PC41?
Die 600er?
Ja.
Also es ist die mit dem Auspuff unterm, also seitlich neben dem Sitz, der hochverlegte Auspuff. Ist es die PC41? Wir googeln mal.
War der, wenn du so von hinten drauf geguckt hast, quasi auf den eigentlichen Auslass am Auspuff so leicht dreieckig?
Warte.
Hatte sie schon ABS?
Nee, ich glaube, die hatte noch keinen ABS. Es ist die PC34.
Okay.
Also noch die alte Variante.
Ja.
Und dann sind wir zur Fahrstunde gefahren. Er auf der CB650, ich auf der Hornet. Und ich sag mal so, als Fahranfänger, da ist ein Reh draußen, läuft gerade hier hoch. Als Fahranfänger denkt man ja so, okay, ich fahre jetzt eine Runde mit meinem Fahrlehrer, wir machen das alles gemütlich und schön nach Straßenregeln. Er ist konsequent mindestens 10:4 gefahren und immer vor mir her. Also es war sehr schön, mal mit seinem Fahrlehrer zu schnell zu fahren, die ganze Zeit.
Ja, wobei mein Fahrlehrer auch meinte, die Prüfer wären wohl dann eher so beim Motorradfahrschülern, die schon Erfahrung haben, dass sie zickig werden, wenn man zu langsam fährt, weil sie dann das Gefühl haben, du hättest Angst vor dem Motorrad. Das fand ich auch eine interessante Sichtweise.
Okay, interessant.
Ich glaube, Brian geht jetzt gerade noch Rehe gucken, der läuft da so durch
den Raum. Er ist abgelenkt.
Hi, ich habe ein Reh gesehen.
Bambi.
Ja, wir wohnen hier so weit draußen, dass hier tatsächlich die Rehe vom Fenster stehen und gemütlich Gras fressen. Das ist normal.
Das ist halt schon geil. Ja. Ich würde aber sagen, bevor wir uns jetzt weiter in Fahrschulgeschichten verlieren, machen wir Feierabend für heute?
Ja. Ja, klingt gut.
Ne? Dann, wie gesagt, schickt uns gerne irgendwie weitere Szenarien, irgendwelche fiktiven oder auch realen Fahrer, für die ihr gerne eine Empfehlung hättet. Und dann behandeln wir die gerne in der Zukunft mal.
Ja, auch gerne, ob ihr mehr Informationen auch aus dem technischen Bereich haben wollt, so in Richtung Gebrauchtberatung theoretischer Natur, dass man halt sagt, okay, darauf müsstet ihr theoretisch achten, wenn ihr so ein Motorrad kaufen wollt. Ich sag mal, darauf sind wir jetzt mehr oder weniger gar nicht eingegangen, aber wenn wir jetzt pro Folge nur einen Vorschlag machen, können wir auch viel mehr ins Detail gehen.
Ja, genau. Es ging jetzt heute auch erstmal drum, uns so ein bisschen, uns und das Konzept so ein bisschen vorzustellen. Und das wird in Zukunft dann definitiv ein bisschen mehr detaillierter werden.
Ja. Vielleicht auch ein bisschen auf was man, ne, wie achten musste, so Kilometerstand. Dass man auch ein bisschen guckt, okay, wenn du jetzt dieses Motorrad hast, dieser Kilometerstand wird da ein bisschen wackelig, ne? Wenn du zum Beispiel einen Einzylinder hast oder einen Vierzylinder oder irgendwie sowas und wir blenden gerade Sabrina, wir müssen jetzt hier leider Schluss machen.
Ja, also die Hand vors Gesicht. Die schwedische Schönheit hier,
ja. Meine Heiligkeit blendet sie.
Ja. Wieso deine Heiligkeit? Bei dir ist der Ständer davor. Meine Heiligkeit blendet
sie. Da wären wir also wieder dabei.
Dein Arsch ist wählerisch, ne? Ja, und du hast gesagt, lass mal so stehen.
Wir lassen es jetzt einfach so stehen.
Genau. Ja. Und dann gucken wir einfach mal, aber das ist so ein bisschen das Konzept. Mal gucken, was da so rumkommt und sendet uns gerne alles, was ihr wollt. Ja, wir gucken mal, wie wir das hier verwurschtelt kriegen.
Eben.
Gut, da würde ich sagen, Deckel
drauf.
Vielen
Dank fürs Zuhören.
Jo, tschö.
San Francisco.
Daumen hoch und liken, wa?
Auf Gottes Willen.
Die ist gut.
Ja, die sieht richtig gut aus.
Richtig geil.